Rasengeflüster, der Fußball-Podcast mit Jens Umbreit und Pascal Testroth.
Ich freue mich sehr, wir nehmen am Montag auf und das sind so Sätze, die würde man von mir niemals hören, aber die habe ich darf jetzt mal aus dem Nähkästchen plaudern, von ihm heute geschrieben bekommen. Ich bin noch kurz bei der Gartenarbeit. Ich freue mich sehr, den Hobbygärtner Pascal Testroth in der Leitung zu begrüßen. Paco, guten Tag.
Jens, guten Tag. Hobbygärtner ist übertrieben, aber was muss, das muss.
Bist du da talentiert? Ich bin in Sachen Gartenarbeit komplett, aber mal komplett talentfrei.
Ja, ich auch komplett, aber Rasenmähen, das kriegen wir noch hin.
Das kriegen wir hin.
Und Laub auffegen und aufsaugen, das kriegen wir auch noch hin.
Aber du willst ja noch die Hecke schneiden und da würde ich schon scheiden.
Ich bin auch gespannt, wie ich es gleich mache, aber die Spitzen müssen ab.
Die Spitzen?
Der Nachbar hat sich beschwert bei meiner Frau.
Echt?
Bei mir nicht, sondern bei meiner Frau. Gucken wir mal, wie wir es gleich hinkriegen.
Klar, beim Stürmer vom FC Ingolstadt beschwert man sich nicht, macht man es über den Umweg bei der Frau. Mhm. Paco, wie geht's? Verletzung gut überwunden, du warst ein bisschen angeschlagen, ne?
Ja, hab mich verletzt gegen Ferl in 18 Minuten, ein kleiner Faserriss. Aber ich glaube, ich habe gut gearbeitet in der Phase und auch eine gute Muskulatur, dass ich es echt schnell hingekriegt habe wieder. Man fällt ja eigentlich ein bisschen länger aus und bin schon wieder voll im Training und war ja auch am Wochenende im Kurzeinsatz.
Im Teilzeiteinsatz. Gutes Heilfleisch. Das kann man dir auf jeden Fall zugestehen. Es ist so eine launische Diva, der FC Ingolstadt. Mal hui, mal pfui.
Ja, eine Achterbahnfahrt diese Saison, muss man sagen. Ich glaube, wir haben tolle Spiele gehabt bisher schon, wo wir auch richtig überzeugt haben und dann auch immer viele Tore geschossen haben. Ich glaube, das können wir echt, wenn wir einen Gegner einmal angenockt haben, dann können wir ihn eigentlich auch immer zum Knockout bringen, das muss man sagen. Aber wir haben noch zu viele Schwankungen und dieses Wochenende war halt wieder in die falsche Richtung, muss man sagen. Und haben leider in Bielefeld eine klare Niederlage bekommen und stehen halt noch nicht da, wo wir uns eigentlich vorstellen.
Das war teilweise auch ein bisschen zum Gruseln sicherlich für die Ingolstadt-Fans. Ist der Kürbis schon ausgeschnitzt? Gibt es den Kürbis im Hause Testroth?
Ja, der ist schon ausgeschnitzt, ganz klar, mit den Kindern. Dadurch, dass sie jetzt diese Woche nicht da sind, weil hier Ferien sind und sie dann in der Heimat sind, haben wir es letzte Woche schon gemacht und hatten viel Spaß. Und jetzt steht er hier vor der Tür und ich bin gespannt, wer uns morgen Abend besuchen wird alles.
Und das hast du aber gemacht oder hat es deine Frau gemacht, die Kürbisschnitzerei?
Das habe natürlich ich gemacht.
Wahnsinn. Guter Kürbisschnitzer?
Kann man bei Kürbis was falsch machen, also jedes, noch so hässlicher es ist, desto besser ist doch die Grimasse geworden. Also
stimmt.
Von daher,
stimmt.
Da kann man nichts falsch machen.
Ja, zurück zum FC Ingolstadt. Ihr seid auch Teil dieses riesengroßen Mittelfeldes in der dritten Liga. Also ich glaube, das Mittelfeld in der dritten Liga ist immer riesengroß, aber ihr seid mittendrin statt nur dabei. Und in zwei Spielen ist man auch schnell wieder oben dran, aber in zwei Spielen mit zwei Niederlagen kann man auch relativ tief fallen.
Ja, gebe ich dir recht. Ich glaube, 5 Punkte vorm Abstiegsplatz, 6 Punkte hinterm Relegationsplatz. Also genau das graue Mittelmaß, was eigentlich nie einer sein möchte. Aber da sind wir im Moment. Jetzt geht's in den November hinein und den müssen wir jetzt mal sehr erfolgreich bestreiten, dass wir dann doch in Regionen kommen, die mehr Spaß machen. Ich glaube, Regensburg und Dresden sind gerade eine Liga für sich, muss man einfach sagen, gerade auch punktetechnisch. Aber wir wollen natürlich höher kommen und dafür brauchen wir jetzt wirklich eine Serie auch mal.
Und ihr habt am Samstag das sogenannte Topspiel um 16.30 Uhr gegen die zweite von Borussia Dortmund.
Mir ist es recht, ich finde Einzelspiele immer schön, weil dann doch ein bisschen mehr der Fokus auf der einzelnen Mannschaft liegt und ich finde die Uhrzeit auch schön, also ist irgendwie angenehmer als so 14 Uhr, dann Mittagessen und so weiter und wir müssen das Spiel gewinnen am Samstag.
Dortmund gut drauf, aktuell Tabellenachter, also die spielen eine bessere Spielzeit als in der Vorsaison.
Ja, ich glaube auch eine sehr gute Mannschaft, haben sich auch gut verstärkt mit Hedwar vom MSV. Also der macht schon aus und auch macht Spaß, sie im Moment anzuschauen. Das wird eine dicke Aufgabe. Wir müssen dieses Tempo, diese Energie, die sie haben, zum Stoppen bringen. Aber zu Hause, da bin ich schon von überzeugt, dass wir das Spiel gewinnen werden.
Was sagst du denn zu den Entwicklungen bei deinem Ex-Verein? Da sind wir ja auch bei Borussia Dortmund 2, denn in Dortmund war der SV Sandhausen erfolgreich. War das schon der Jens-Keller-Effekt, der da in Sandhausen zu spüren war?
Naja, was man gesehen hat, war eine Systematik, die sich von Jens Keller kommt. Da sieht man, finde ich, wieder eine gewisse Erfahrung von einem Trainer, der schon lange im Geschäft ist und der weiß, ich muss erstmal die Mannschaft stabilisieren. Und wie stabilisiere ich sie am leichtesten, indem ich im 4-2-3-1-System spielen werde. Ich glaube, mit Ruven Hennings als zentrale Position hinter den Spitzen, der weiß, worum es geht. Und ja, jeder weiß, glaube ich, in diesem System, was er zu tun hat, weil wir es alle, glaube ich, von ganz klein auf gelernt haben. Und da geht's nicht mit, ja, irgendwelchen Spielerbinden oder da muss ich rausschieben, sondern im 4-2-3-1, da sind die Positionen klar. Ich habe das Spiel nicht gesehen, aber kann mir vorstellen, dass sie auch Mann gegen Mann über den ganzen Platz gespielt haben. Da geht's dann darum, die Zweikämpfe zu gewinnen und das ist gerade bei einem neuen Trainer doch immer so, dass man vielleicht dann nochmal 1-2% nochmal engagierter, nochmal griffiger ist und ja, so kann man Spiele gewinnen. Wie es jetzt auf Dauer weitergeht, kann ich nicht einschätzen. Ich war auch überrascht, dass Sandhausen so schnell gehandelt hat, aber ich glaube halt, dass man verglichen hat. So, Sandhausen ist abgestiegen, Regensburg ist abgestiegen, Regensburg steht da, Sandhausen steht noch nicht da. Wir haben es uns anders vorgestellt und da greifen wir lieber ein, bevor es zu spät ist. Und ja, ich glaube, Sandhausen wird sich weiter stabilisieren, wird weiter wieder zu dem, was sie in den letzten Jahren waren, dass sie stabil stehen und ja, ich glaube, vorne haben sie genug Qualität und ja, ich glaube, wenn ich einen Ruben Hennings im Team habe, der auch einfach weiß, wo das Tor steht und ich ihn einfach jetzt richtig einsetze, dann da werden schon viele Punkte noch an den Hartwall wandern.
Möglicherweise. Aber nach 12 Spielen, du hast jetzt gerade schon so durchblicken lassen, war die Geduld mit Danny Galm, für den man sich ja mit Prinzip im Sommer entschieden hat, schon wieder zu Ende. Das dauert doch immer ein Weilchen. Ich kann es ja aus Erfahrung sagen. Ich habe es ja im letzten Jahr hier erlebt und Markus Anfang war nun ein erfahrener oder ist ein erfahrener Trainer, aber auch selbst der brauchte, klar, der hat ein spezielles Prinzip oder ein spezielles System, aber auch der brauchte seine Zeit, der brauchte erstmal eine Hinrunde, um das sich alles so zurechtzuschieben.
Ja, ich glaube, da haben wir ja schon oft drüber geredet, dass das Karussell-Trainer immer schneller dreht und dass es mittlerweile Wahnsinn ist, wie schnell ausgetauscht wird und die ganze Philosophie wieder über den Haufen geworfen wird. Ich glaube, Markus Anfang hat einfach in Anführungszeichen das Glück, dass er es auf den seinen letzten Stationen schon bewiesen hat, dass die Starts halt immer sehr, sehr holprig waren. Also ich glaube Kiel, ich glaube Köln auch am Anfang, ja genau, kann ich mich dran erinnern und er am Ende heraus ja immer total performt hat mit seinen Mannschaften, weil dieses System ist schon echt speziell. Also ich finde es immer auch als Gegner sehr, sehr intensiv und sehr, sehr schwierig, sich damit zu befassen, weil die Mannschaften, sobald sie es können, schon eine tolle Spielidee haben. Und ja, in Dresden hat man die Ruhe bewahrt und ja, das ernten sie ja gerade, muss man ja wirklich sagen.
Und es sieht auch gut aus. Also das muss man wirklich sagen, das kann man sich auch recht gut anschauen, wenn das funktioniert mit dem Fußball, den er spielen lässt. Da sind wir mal bei Dynamo Dresden. Was war denn das schlimmste Wetterspiel, was du je erlebt hast?
Boah, das schlimmste Wetterspiel, ich kann mich noch in Dresden erinnern, weißt du noch, als wir gegen Bayern München gespielt haben, da ist es doch auch in Eimern vom Himmel gekommen. Da waren wir auch klar, und da hatten wir doch diese Sondertrikots, die haben 5 Kilo gewogen nach einer Minute. In Erfurt war damals auch eklig, weil die Rasenheizung nicht getan hat und wir echt auf Eis gespielt haben. Aber, ja, ich habe ja auch schon mal gegen Dynamo Dresden gespielt und da wurde das Spiel auch abgebrochen. Kannst du dich erinnern?
Gegen Dynamo Dresden, das Spiel wurde abgebrochen. Werder Bremen, Nebelspiel, richtig. Platz 11.
Richtig.
Da war ich dabei. Da ja, war ich dabei und ich habe gestern tatsächlich mit einem Kollegen drüber gesprochen, über das Nebelspiel. Siehst du warst mit dabei. Verrückte Geschichte gewesen in Bremen. Und das Spiel, muss man sagen, weil wir gestern tatsächlich drüber geredet haben, ist dann komplett neu angesetzt worden. Da stand es, glaube ich, auch zum Abbruch unentschieden. Und da hat man gesagt, nee, setzen wir jetzt nochmal komplett neu an.
Ja, das war nämlich das legendäre Spiel von Dennis Diekmeyer. Ich glaube, der hatte bis dahin ja auch noch nie ein Tor geschossen. Und dort hat er in diesem Spiel dann mal ein Tor geschossen und dann wurde das abgebrochen und das hat nicht gezählt. Also da fing das schon mit dem Toreschießen bei ihm an. Naja, aber das war damals krass, fand ich. Also man hat ja wirklich keinen Meter weit gucken können. Und die erste Halbzeit war ja, das war ja ein Tennisspiel. Also einfach nur hin und her schießen und derjenige, der den Ball sieht, der schießt ihn zurück. Also das war schon, ja, in Anführungszeichen vergleichbar mit dem, weil was gestern war, weil das konnte man ja auch kein Fußballspiel nennen.
War Wasserball. ich frage mich, warum hat man den Spaß überhaupt angepfiffen? Am Samstag hat sich's doch schon abgezeichnet. Schon am Freitagabend habe ich erste Meldung gelesen, Spiel steht möglicherweise vor der Absage. Dann lässt du die Fans dorthin fahren. Das ist ja jetzt nicht gleich um die Ecke Saarbrücken. So.
Ja, weiß ich. Ja, ich habe es auch nicht verstanden. Also gerade auch ja mit dem Hintergrund, dass Saarbrücken wollte ja quasi auch schon das Spiel absagen, so von der Stadt aus, wie man es gehört hat, weil am Mittwoch ist halt einfach das Spiel des Jahres für sie.
Ja, klar.
Und wollten den Platz dann nicht komplett zertrümmern, weil ich glaube, ja, natürlich kommt der schlechte Platz Saarbrücken gegen Bayern München jetzt schon eher entgegen. Ich glaube, es trotzdem will keiner. Stell dir mal vor, am Mittwoch verletzt sich einer von Bayern München so, weil wegen dem Platz. Also ich glaube, das will sich auch keiner an die Backe heften und du hättest das Spiel am Freitag absagen müssen. Also wenn der Platz wirklich schon so ausgesehen hat und die Witterungsbedingungen waren ja irgendwo klar, also dann in der Halbzeit das abzubrechen, ich verstehe es nicht.
Ich auch nicht so wirklich. Also klar, das war kein reguläres Spiel mehr, aber das war schon in der ersten Halbzeit nicht. Also da waren wirklich viele Situationen, ich würde mal sagen 90% aller Situationen waren dem Zufall überlassen. Wenn du siehst bei der Geschichte, wo Flacher Dimos da vor das Tor geht, der Ball plätschert dort durch die Pfützen, das wäre eine klare Torschance geworden, aber die Pfützen haben das Ganze verhindert.
Ja, also war Quatsch, also war einfach Quatsch so. Und wenn man sich überlegt, um wie viel es geht, also das ist einfach, ja, es hat ja nichts mit Fußball zu tun und wenn ich dann anpfeife, dann muss ich es durchspielen lassen.
Richtig, also es hat sich ja dann auch nicht dramatisch verändert und dann, im Grunde genommen, dann hätte er sagen müssen, okay, jetzt sind die Fans einmal da, jetzt spielen wir das durch und der Rasen war eh schon ramponiert und ist ja jetzt fraglich, ob am Mittwoch gespielt wird, ob die Bayern nun tatsächlich in Saarbrücken spielen sollen, Entscheidung zeitnah fallen, wir nehmen jetzt Montagmittag auf, bin mal gespannt, ob das Spiel über die Bühne geht.
Ja, ich auch. Also wenn ich den Platz gesehen habe, und es hat jetzt ja immer noch nicht aufgehört zu regnen, glaube ich, dort.
Nee.
Frage ich mich, wie das jetzt Mittwoch klappen soll.
Ja, und vor allen Dingen, du hast ja jetzt auch nicht so viele Möglichkeiten, den Spaß nachzuholen, denn das Achtelfinale ist schon Anfang Dezember.
Ja, dann wird's eng. Und wahrscheinlich sind dazwischen noch Champions-League-Spiele.
Na, definitiv.
Eine Länderspielpause haben wir gerade auch nochmal, oder?
Ja. Du hast eigentlich keinen richtigen Termin mehr, wo du das Ganze austragen kannst. Von daher musst du eigentlich spielen am Mittwoch. Und sie haben wohl keinen Ausweichort so richtig, weil Homburg spielt ja auch, Kaiserslautern spielt. Also so richtig in der Umgebung ist nichts richtig frei.
Spannend.
Wie nimmst du den FC Bayern gerade wahr? Erste Halbzeit gegen Darmstadt, so ein bisschen pfui, aber die zweite Halbzeit haben sie natürlich total aufgedreht.
Ja, ein bisschen, ja, schwierig finde ich. Also ich finde Bayern München im Moment so, überzeugt mich nicht so wirklich. Also sie haben jetzt 8-0 gewonnen, da kann man
du das... Du bist die Fraktion, die Hamann.
Nee, also das finde ich eine Katastrophe, was der sich äußert jede Woche. Also das ist ja einfach nur, um irgendwie in den Medien zu stehen, habe ich das Gefühl. Ich hau einen raus, damit das abgedruckt wird, ob Wahrheitsgehalt oder nicht. Also das ist mir, wie Thomas Tuchel gesagt hat, viel zu viel gerade. Also finde ich auch nicht gut. Und das ist ja auch einfach nur irgendwelche Dinge streuen, ohne Wert, ohne alles, also nee. Aber trotzdem finde ich, ist Bayern München im Moment so, ja, hinten finde ich jetzt sie nicht so überzeugend, also sie lassen schon recht viel zu. Vorne ist halt Wahnsinn, was die vier da gerade machen. Oder wenn ich dann überlege, Thomas Müller, der kommt einfach rein, der spielt jetzt 3 Wochen gefühlt keine Rolle und kommt rein und macht einfach ein Tor und 2 Vorlagen noch. Also das ist gerade schon echt eine andere Klasse, was die offensiv machen. Aber ich glaube, in den großen Spielen, da könnte es eklig werden, weil auch gegen Darmstadt hätten sie in der ersten Halbzeit schon zurückliegen können. Hatten natürlich einen Weltklasse-Torwart im Tor, muss man sagen, der das Ding hält dann. Aber ja, irgendwie so, also die Rechtsverteidigerposition, die ist schon nicht so überzeugend, finde ich, für Bayern-Verhältnisse.
Aber das höre ich jetzt von so vielen. Aber wenn du diese Anzahl an Spielen gewinnst, klar, du gewinnst auch bei Galatasaray jetzt nicht überzeugend, aber da bin ich wieder mit dem Spruch vom Pferd. Ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Und das machen die Bayern momentan. Und offensiv sieht's halt wirklich richtig ordentlich aus. Wir haben momentan vielleicht Leroy Sané, der in der Form seines Lebens ist.
Nein. Also ich habe ihn in der Premier League gesehen, als er bester Jungspieler wurde. Da war der auch nicht so ganz so verkehrt. Bevor Jogi Löw ihn nicht nominiert hat für die Weltmeisterschaft, nachdem er 18 Vorlagen gemacht hat in der Premier League. Also nein, er ist schon gigantisch. Also wenn man das sieht, also der ist ja auch nur am Sprinten. Also das ist schon echt Wahnsinn. Und ja, sie gewinnen alle ihre Spiele, aber sie müssen auch gerade. Also sie müssen ja wirklich gewinnen in der Bundesliga. Weil ansonsten würden sie, glaube ich, auf Dauer ein Problem kriegen mit den Leverkusenern. Mhm. Also, was die im Moment machen, das ist schon, finde ich, noch mal beeindruckender. Ja, ist eine spannende Liga. Ich finde es gut.
Leverkusen, irgendwie gerade der heißeste Scheiß im deutschen Fußball, oder? Also, die rocken schon ordentlich.
Das sieht schon richtig gut aus. Ich bin halt bei Leverkusen einzig und allein oft gespannt auf den Januar, Februar. Mhm. Weil wenn man sieht, das ist der Afrika-Cup und Boniface, Cousin und Tapsoba werden wahrscheinlich wohl mitspielen. Und wenn diese drei Spieler wegbrechen, ja, wenn sie Glück haben, ist Patrick Schick bis dahin fit. Das muss man sagen. Aber ansonsten haben sie schon, glaube ich, dann ein Problem dort. Also, aber wie sie im Moment spielen, das ist schon echt ein toller Fußball. Und gerade auch, jeder redet nur von Wirtz, aber ich finde auch, was Jonas Hofmann macht, also das hat schon echt alles Hand um Fuß. Und ich glaube, der Trainer ist ein verdammt guter.
Ja, davon hörte ich auch. Also Xabi Alonso macht da momentan Werbung in eigener Sache. Na, lass uns mal durchgehen. Es ist aber trotzdem Leverkusen, sage ich mir. Die Wahrnehmung ist halt, ja, es ist Bayer Leverkusen. Wenn es ein anderer Verein wäre, würde ich sagen, wäre das Bohai um den Club noch viel größer. So ist es Leverkusen.
Könnte aber vielleicht vom Vorteil sein, oder? Weil sie einfach noch ein bisschen unterm Radar fliegen. Also wenn es der BVB wäre, dann würde jeden Tag die Zeitung von oben bis unten vollstehen. Das muss man einfach sagen. Und Leverkusen kann gerade noch so ein bisschen, ja, unterm Radar fliegen für die Öffentlichkeit. Ja, das Spitzenspiel in München haben sie gepunktet. Finde ich aber, hätten sie auch gewinnen können. Mhm. Ja, ich bin mal gespannt aufs Wochenende. Also Dortmund muss ja auch schon gewinnen, um dran zu bleiben. Weil wenn Dortmund verliert und Bayern gewinnt, dann haben sie schon einen Rückstand auf Bayern. Mhm. Und wenn Leverkusen auch parallel gewinnt, dann haben sie schon echt ein Problem. Wenn aber jetzt Dortmund gewinnen wird und Leverkusen parallel, dann ist zum ersten Mal auch mal ein Vorsprung zwischen Leverkusen und Bayern München zu sehen. Also ich bin mal gespannt, wie lang die Reise so geht und wie sie es so weiter auch mit der Doppelbelastung hinkriegen werden. Aber im Moment ist es echt toll anzusehen.
Tor von Florian Wirtz, auch wenn du Jonas Hofmann gerade noch mit erwähnt hast, aber das Wirtz-Tor war schon richtig stark, was er da macht gegen Freiburg.
Ja, war richtig, richtig gut. Ich finde es schade, sage ich ganz ehrlich, dass er in der Nationalmannschaft, finde ich, noch nicht so spielt. Also man redet ja immer von Musiala und Wirtz. Musiala finde ich ja, der überzeugt auch in der Nationalmannschaft. Wirtz hat mich bisher noch nicht überzeugt in der Nationalmannschaft. Wenn der natürlich auch noch so funktionieren würde. Aber wer weiß, vielleicht ist es auch einfach, weil er bei Leverkusen die zentrale Figur ist und bei der Nationalmannschaft jetzt noch nicht so, weil da gibt es dann noch andere Spieler, die ja mindestens den gleichen Stellenwert haben, wenn nicht deutlich noch drüber. Mal sehen, wie es sich weiterentwickeln wird.
Glaubst du, dass Wirtz nächstes Jahr noch in Leverkusen ist?
Ja, aber glaubst du, dass er zu Bayern geht?
Ja. Didi Hamann prophezeit das. Das sind wir wieder bei Didi Hamann.
Ja, ich weiß nicht, was er da will. Also ist meine ehrliche Meinung. Und
wenn Musiala gehen sollte, Konjunktiv.
Ja, gut. Aber das kann ich mir auch nicht vorstellen, weil das Bayern München, dass man bei Bayern München hat noch nie einen Spieler abgegeben, wenn sie es nicht wollten. Hm. Und wo will Musiala hingehen? Dann ja, gut, Manchester City, gut. Dadurch, dass er halber Engländer ist, könnte es natürlich interessant sein für ihn.
Ich glaube schon, dass ein paar englische Vereine durchaus Interesse an ihm hätten.
Ja, mit Sicherheit haben Interesse an ihm, aber ich glaube, Bayern München ist schon Top 3 der Welt in meinen Augen. Mhm. Ja, vom Reiz, für viele ist ja der Reiz Barcelona immer da. Sehe ich jetzt nicht so als Verein. Wenn Real Madrid anklopft, natürlich, ist natürlich schon eine Hausnummer. Aber ich finde, der wird gerade zur zentralen Figur vom FC Bayern München. Also, warum sollte man das so schnell aufgeben? Also, könnte ich nicht wirklich verstehen, aber gut, ich bin ja auch nicht Jamal Musiala.
Und Xabi Alonso, ist der nächstes Jahr noch Trainer in Leverkusen?
Das glaube ich eher nicht.
Ich auch nicht.
Ich glaube, er ist Trainer bei Real Madrid.
Mhm. Und der also macht momentan so viel Werbung in eigener Sache für den Job in Madrid.
Ja, und es liegt ja auch irgendwie auf der Hand. Ja. Ne? Also er ist ja schon eine Legende dort. Er macht einen Wahnsinnsjob in Leverkusen. Ancelotti wird vermutlich Nationaltrainer von Brasilien. Das wäre schon, könnte schon passen irgendwo.
Ja, also ich könnte mir auch momentan keinen anderen dort vorstellen in Madrid. Also klar könnte man sagen, naja, wenn Nagelsmann jetzt nicht Nationaltrainer wäre, dann könnte das auch irgendein Posten sein. Aber Xabi Alonso macht noch mehr Sinn, weil du eben gerade schon gesagt hast, der ist dort eine Legende bei Real Madrid. Und wenn die Legende dort zum Trainer wird, ist das der ideale Nachfolger für Carlo Ancelotti, auch wenn er Vertrag in Leverkusen hat.
Ja, aber ich glaube, das weiß Leverkusen auch. Und ich glaube, wenn er zu Real Madrid gehen kann, dann... Das ist auch irgendwo eine taktische Idee, denke ich. Wenn ein Spieler oder ein Trainer von Leverkusen zu Real Madrid gehen kann, dann musst du es als Verein unterstützen, weil damit zeigst du ja auch den nachfolgenden Kandidaten, hey, hier kannst du dich entwickeln, weil Leverkusen ist nicht das Nonplusultra und das wissen sie auch. Hier kannst du dich entwickeln und dann kommst du dorthin. Das habe ich gestern noch gedacht, als ich den Klassiker so ein bisschen gesehen habe, wie viele Spieler schon bei Borussia Dortmund gespielt haben, ja, die jetzt in diesem Spiel stehen. Aber das ist doch einfach für Borussia Dortmund Wahnsinn, weil sie zeigen allen Spielern einen Weg auf. Deswegen gehen die Spieler zu Dortmund, weil sie wissen, okay, sie entwickeln sich dort und können dann zu den großen Clubs gehen. Dadurch ist es ja interessant, weil du bist ja nicht an der Endstation dort.
Richtig.
Dortmund profitiert und alle anderen auch.
Und du hast aber eigentlich mit Borussia Dortmund einen guten Club, wo du die nächsten Entwicklungsschritt machen kannst, weil Dortmund schon zu den Top 30 in Europa oder Top 20 in Europa zählt.
Ja, hundertprozentig. Du bist in der Bundesliga top, du spielst Champions League, du hast ein unfassbares Publikum und Stadionerlebnis. Also du kannst ja gar nicht besser vorbereitet werden auf die Situation, die dann folgen wird. Ne? Und du hast das Sprungbrett, weil du bist im Fokus und deswegen machen es doch, glaube ich, auch so viele. Und also ich fand es schon beeindruckend, wie viele dort im Klassiker am Platz gestanden haben oder gerade am Wochenende jetzt brilliert haben, die alle eine Vergangenheit bei Borussia Dortmund haben.
Genau das habe ich nämlich auch gedacht. Auch Klassiko, natürlich Jude Bellingham, der mit seinen zwei Toren diesen Klassiko entscheidet. Dann Erling Haaland im Manchester Derby. Und da muss man sich dann eigentlich mal vor Augen führen. Naja, Dortmund hat natürlich einen kräftigen Aderlass gehabt. Also in den letzten zwei Jahren Spieler wie Haaland und Bellingham verloren. Also, und das kannst du nicht so einfach verkraften. Ich sage auch, in diesem Sommer ist in dieser super junge Star irgendwie abhanden gekommen. Den haben sie nicht geholt bei ihrer Transferpolitik. Ich fand die Transferpolitik eher sowieso nur suboptimal beim BVB. Aber ich finde, sie zeigen die ein oder andere Charakterleistung. Gestern 0-2 in Frankfurt wettzumachen, ist schon nicht ganz schlecht. Und auch das Spiel in Newcastle war nicht ganz schlecht. Es ist vom Spielerischen her sicherlich nicht der BVB, den wir aus den letzten Jahren kennen.
Nee, stimmt. Früher war Dortmund immer so Hurra-Fußball und dieser Überfall-Fußball, den einfach jeder super gerne geguckt hat. Das ist ein bisschen was anderes. Ich glaube, das sind aber ja auch die Spielertypen, weil wenn ich Julian Brandt sehe, wenn ich Marco Reus sehe, das ist dann nicht mehr nur dieses, ja, so Durchdrehende, sondern schon auch ein bisschen mehr das Kontrollierte. Mhm. Aber trotzdem finde ich einfach mal, sie haben in dieser Woche in Newcastle und in Frankfurt gespielt und holen daraus dann quasi 4 Punkte. Ja, was erwartet man? Erwartet man, dass sie jetzt jedes Spiel immer gewinnen werden? Also das ist ja auch Quatsch, ne? Also Frankfurt hat 3 Tage vorher auch noch 6-0 gewonnen in der Europa League. Also von daher finde ich schon, ja, das waren Top-Leistungen und das Kämpferische überzeugt. Und sie werden schon auf Stricke eine große Rolle wieder, die ist ja auch um die Deutsche Meisterschaft spielen. Also das denke ich schon.
Lass uns ganz kurz über den Schiedsrichter reden. Ich sag mal, dieses Handspiel, klar sagen dann alle, ja, das ist halt laut Regeln ein Handspiel. Der hat den Elfmeter, hätte ich nicht gegeben. Ich hätte den zweiten natürlich auch gegeben für Frankfurt, den sie dann nicht bekommen. Und da bin ich wieder beim Thema, wahrscheinlich war das dann so eine Konzessionsentscheidung. Er war sich bei dem Handelfmeter schon nicht ganz sicher und hat dann gesagt, na, dann gebe ich den zweiten nicht. Oder ist das nur meine Denke?
Gehe ich völlig mit dir mit, also da Hand zu pfeifen, ich verstehe es nicht, also das geht ja gar nicht und dafür dann den zweiten nicht zu pfeifen, also ja. Was siehst du? Also das Einzige, was der macht, ist, dass der Meier dem Fuß wegzieht, der berührt keinen Ball, der berührt nichts, also aber ich glaube wirklich, weil er wusste oder er hat gedacht, wenn ich den jetzt auch noch gebe und die schießen das 3-0, dann habe ich das Spiel ja entschieden, aber trotzdem, ich finde es einfach zu viele Entscheidungen im Moment, die dann überprüft werden und dann anders entschieden werden. Also man muss ja sagen, er hätte den Handelfmeter ja auch wieder nicht gegeben.
Genau.
Ne? Und dann kommt diese VAR und dann dieses Standbild. Also da waren zu viele und da waren am Wochenende jetzt auch wieder, ich glaube letzte Woche war ja mit Griffo mit der roten Karte, die ihm da nicht gegeben wurde. Und jetzt hatten wir am Wochenende wieder so eine Szene. Ich weiß nicht genau, wo es war. Das war für mich auch wieder eine rote Karte, aber irgendwie zu viel im Moment.
Da bin ich übrigens bei Didi Hamann, der das ja auch vehement gefordert hatte, dass Grifo, also der ein tadelfreier Sportsmann ist, aber in der Szene einfach zu spät kommt. Das ist eine glasklare rote Karte, das muss man einfach mal so sagen.
Ja, ich bin da ein bisschen bei, ich glaube Marco Rose hat es vor 2 Wochen oder so gesagt, warum man es nicht ein bisschen anders macht, dass die Trainer das mal wieder ja eine grüne Karte quasi legen können und die Entscheidung daraufhin überprüft wird. Also abseits ja oder nein, weil das ist eine 100% ja, Entscheidung, wobei auch oft nicht. Also oftmals frage ich mich auch, ich glaube, wir hatten gestern die Szene, wenn Marco Reus den mit der Hacke reinmacht, weiß ich nicht, ob Moukoko im Abseits steht oder nicht, weil ich sage, da gibt es wahrscheinlich 6 verschiedene Winkel. In 3 steht er im Abseits und in 3 nicht.
Ja.
Und das ist auch so ein bisschen, aber ansonsten das andere ist zu viel. Und ich glaube, von meinem Gefühl hätte gestern keiner der Frankfurter Protest eingelegt bei diesem Handspiel, weil jeder, der Fußball gespielt hat, hätte in dem Moment gedacht, ja gut, das ist aber ja kein Handspiel, weil also der spitzelt den im letzten Moment weg und der Ball fliegt in die Luft und er touchiert ihn. Also da hat sich ja nichts durch geändert. Der wäre ja weder ins Tor gegangen, noch wäre da ein Stürmer frei gewesen, noch wäre irgendwas, sondern ja, der ist ihm quasi über die Hand gestrichen und das ist dann ein glasklares Handspiel, weshalb ich einen VAR einschalten muss. Also
ich verstehe diese Handregeln nicht und eigentlich muss man euch Fußballer raten, spielt ohne Hände. Also lasst euch die Hände für 90 Minuten irgendwie anlegen oder so. Das geht doch nicht. Und da bin ich auch, keine Ahnung, wer es gesagt hat, gestern bei Sky 90, wo gesagt wurde, es ist eben doch, das sind wir wieder bei Didi Hamann. Es war Didi Hamann, der gesagt hat, wir sind eben nicht beim Basketball, wo ein Spiel 100-98 ausgeht, sondern das ist eine entscheidende Szene in diesem Spiel. In der 5. Minute wird die Grundlage für das Spiel gelegt mit diesem Handelfmeter, der arg zweifelhaft ist.
Ja, finde ich auch. Also es wird zu viel entschieden und wo du es gerade sagst, den Arm an den Körper tackern lassen. Ich wäre gespannt gewesen, vor 2-3 Wochen Diakité.
Mhm.
Der hat sich an der Schulter verletzt und der wurde ja angetackert. Und der kriegt ja den Ball gegen den Arm und der geht ins Tor. Dadurch gab es die Entscheidung nicht. Aber was hätten sie denn gemacht, wenn der Ball nicht ins Tor geht? Hätten sie einen Elfmeter gepfiffen? Weil der war ja klar am Arm. Aber der ist ja wirklich dran geklebt gewesen, der Arm. Also ohne Bewegung. Also ich verstehe das auch nicht. Und das ist doch nicht im Sinne von jemandem. Also die Entscheidung gestern, weil da war nichts Strafbares. Und ja. Also da kannst du ja, wenn er in der Videoanalyse Edin Terzic, was soll er denn da zu Wolf sagen? Ja, mach das nicht. Oder was, oder? Also ist ja Wahnsinn mittlerweile. Und dann danach denjenigen, wo ich sage, ein klarer Elfmeter, wo er ihn einfach trifft, einen klaren Kontakt gibt, er trifft ihn und da wird er nicht gepfiffen. Und das ist mir
nicht. Du kannst sogar noch über die Situation in der 90. reden. Im Frankfurter
Strafraum. Oh ja, so. Also parallel in England wurde dieses Foul wurde gepfiffen beim Derby.
Ne?
Also Manchester City hat genau diesen Elfmeter bekommen. Und warum? Also da ist ja wirklich auch klar zu sehen, dass er ihn packt, am Trikot zerrt und er fällt um.
Was denkst du, was dann los gewesen wäre? Dann hätte ja Frankfurt komplett freigedreht. Von daher.
Aber gefühlt ja auch zu Recht dann. Weil wenn sie vorher den klar nicht kriegen, also. Aber das ist zu viele Entscheidungen, die nicht auf dem Platz getroffen werden, finde ich.
Jetzt haben wir ja Dortmund gegen Bayern am Wochenende. Du hast schon durchblicken lassen. Ne? Ohne Joshua Kimmich. Ist das eine Stärkung oder eine Schwächung für den FC Bayern? In der Form, in der Joshua Kimmich gerade ist.
Ja, also in meinen Augen immer eine Schwächung, weil Kimmich ist mit einer der besten deutschen Spieler, die wir haben. Also allein die Erfolge, die er hat. Und es ist mir auch zu viel, was dann da jetzt über ihn gebrochen wird. Mhm. Und ich finde ihn persönlich auf der Rechtsverteidigerposition stärker. Finde aber, dass er gerade bei Bayern München ins Mittelfeld gehört, weil sie da keinen besseren haben. Bei Deutschland sehe ich es schon wieder anders, aber bei Bayern München sehe ich es nicht so. Und war scheiße, was er da gemacht hat. Aber kommt halt auch mal vor, ne? Aufgedreht und ich glaube, Melem war es. Ne? Ich glaube, Melem war es. Ist halt mal dazwischen gespritzt. Ja, fürs Spiel an sich ist es schade, finde ich, dass Kimmich ausfällt, weil er hat auch immer in diesen Spielen, also allein wenn ich mich an den Lupfer erinnere vor ein paar Jahren, er ist schon ein Spieler, den ich auch gerne da in diesem Spiel auf dem Platz habe. Ich bin gespannt, wie es Bayern jetzt löst, ob Goretzka bis dahin fit wird oder ob Thomas Tuchel einfach Thomas Müller spielen lässt, weil der gehört auch einfach auf den Platz.
In dem Spiel auf jeden Fall.
Immer.
Wenn in München gespielt werden würde, würde man sagen, naja, die Dortmunder holen sich mal wieder 5 Stück ab und fahren nach Hause. In Dortmund war die Sache nicht immer so klar, aber man muss schon sagen, in den letzten Jahren war es trotzdem immer so eine Sache für die Münchner. Also die Münchner haben irgendwie so die Koordinaten von Borussia Dortmund.
Ja, im Moment passt die Spiele zu Bayern eher, finde ich auch. Aber ich bin gespannt am Samstag. Also ich glaube, es ist ein 50-50-Spiel. Glaube ich schon, weil auch Dortmund ist stark genug und haben in den letzten Wochen auch gute Leistungen gezeigt. Ja, ich bin auch gespannt, so wie es bei den Dortmundern wird. Sind die fit? Also ist ein Brand fit für 90 Minuten? Im Moment finde ich zum Beispiel, dass Dortmund noch nicht eine genauso gefunden hat, wie sie zu spielen haben. Mhm. Also so mit Reus und Brandt so, also es passt irgendwie im Moment noch nicht so. Füllkrug ist auch noch leider noch nicht so drin, wie ich es eigentlich gedacht oder gehofft hatte. Wird Emre Can fit? Was ist mit Kobel?
Also, ja, Kobel wäre ganz wichtig. Also das merkst du. Also allein, Kobel
was er gestern schon gehalten hat, wieder in Newcastle, das ist schon top im Moment, muss ich wirklich sagen.
Wird ja jetzt auch schon drüber diskutiert, ob Kobel immer wieder bei Didi Hamann, der ja rausgehauen hat, nächste Saison spielt Kobel in München. Aber da bin ich auf deiner Seite, da sage ich mir, das ist einfach, um einzusetzen, um einen rauszuhauen, um mal einfach wieder für ein bisschen Gesprächsstoff zu sorgen.
Ja, deswegen, also ich glaube nicht, dass irgendjemand anders, wenn Manuel Neuer fit bleibt jetzt, als Manuel Neuer im Tor stehen wird bei Bayern München nächstes Jahr.
Wir müssen über Union Berlin reden. Hättest du das vor der Saison so gedacht, dass Union aber mal so abschmiert?
Ehrlicherweise ja.
Echt?
Wirklich, ich habe es noch zu meinem Kumpel gesagt. Jens, du musst einfach unterscheiden. Ja, letztes Jahr, sie haben es in die Euroleague geschafft. Dann haben sie aber Gegner zugelost bekommen mit Union, Saint-Gluis, Braga und ich weiß es nicht. Ja, es ist toll, diese Spiele. Aber für mich, wenn ich jetzt so darauf gucke, ist dann ein Bundesligaspiel in Dortmund, in München, in Leipzig, was noch besondereres als in Union Saint-Gluis zu spielen, in meinen Augen. Mhm. Also sind das eher die Spiele, ja, wo ich dann vielleicht doch am Wochenende noch 100% gebe und dann in der Euroleague spielen dann vielleicht auch andere, oder das ist trotzdem nicht dieses absolute Highlight. Und jetzt spielen sie in der Champions League und spielen dann gegen Neapel und Real Madrid. Diese Spiele werden die Spieler wahrscheinlich einmal in ihrem ganzen Leben erleben. Mhm. Da will ich mich am Wochenende nicht verletzen, ist meine Meinung. Damit ich in diesem Spiel dabei bin, im Bernabeu. Mhm. Diese Spiele sind aber zu gut für Union Berlin. Also da ist dann auch irgendwann mal das Maximum erreicht. Verlierst du diese Spiele und dann verlierst du diese Bundesligaspiele noch. Plus, finde ich, hat Union schon in gewisser Weise das, was Union ausgezeichnet hat in den letzten Jahren, verloren. Also sie haben viele Spieler, die man quasi nicht mehr kennt. Und vorher, finde ich, schon kannte man die Spieler. Man kannte sie aber aus tieferen Vereinen oder aus tieferen Ligen. Und sie durften bei Union ihren großen Schritt machen. Und jetzt sind es Spieler, die ausgeliehen sind von Chelsea London. Mhm. Ich glaube nicht, ich will da jetzt nicht böse sein, aber ich glaube nicht, dass es deren absolutes Herzblut ist, für Union Berlin zu spielen. Und das war vorher anders.
Ich habe einige Punkte, die ich da mit dir besprechen will. Erster Punkt, Champions League Neuling. Da bin ich eigentlich bei dir, denn es gibt Statistiken, dass der Champions League Neuling, gerade der aus der Bundesliga, sich in der Saison, wo er eben Neuling war in der Champions League, in der Liga komplett schwer getan hat und dann auch meistens abgeschwächelt ist. Und das wiederholt sich jetzt bei Union, und du hast ja gerade schon erläutert, warum das so der Fall sein könnte. Die zweite Sache: vielleicht sind sie ein bisschen vom Weg abgekommen, haben jetzt auch Namen verpflichtet, zum Beispiel mit Bonucci, mit Volland und Co., wo man sagt, okay, es mussten halt die großen Namen her. Ich frage mich, und du kannst mir das jetzt erklären, wie ist das dann in der Kabine, wenn die Mitspieler wissen, okay, es ist ein großer Name, der spielt aber momentan vielleicht auch nur Durchschnitt, der verdient das 3- oder 4-fache für den, und für den soll ich jetzt auch noch Meter oder 2 Kilometer mehr laufen. Ich kann mir vorstellen, dass das auch für die Kabine aktuell ein bisschen schwieriger ist.
Ja, aber wie soll ich dir die Frage jetzt beantworten, weil in diesen Regionen habe ich leider nicht gespielt.
Aber du also, kennst Fußballkabinen und du weißt, wie die funktionieren. Wenn auch das Gehalt sich unterscheidet vom Spieler Nummer 22 zu dem, der jetzt neuer Spieler Nummer 1 ist. Ich kann mir schon vorstellen, dass Monucci 2,50 Euro mehr verdient als der Ersatzkeeper von Union.
Gebe ich dir recht, muss ich sagen, habe ich in diesem Maße, ja, vermutlich nur einmal erlebt so. Das war in Sandhausen, muss ich wirklich sagen, wo ich denke, dass, ich weiß nicht genau, aber ein Dennis in anderen Regionen unterwegs war, als wir waren. Aber das war natürlich ein Spieler, der war ein absolutes Vorbild. Also wenn wir morgens um 5 trainiert hätten, wäre der Erste gewesen, der auf dem Platz gestanden hätte. Und der hat gefühlt auch mit 3 Muskelfaserrissen gespielt und trainiert. Also von daher glaube ich, zumindest war es bei mir so, ich weiß nicht, ob es bei anderen war, aber hätte ich, glaube ich, auch nie gedacht, so
warum kriegt er das? Also ich denke sowieso nicht so, aber warum kriegt er das? Weil er einfach immer mit vollem Einsatz, voller Leidenschaft dabei war.
Bei Gosens so, sehe ich das genauso. Bei Robin bei Gosens würde ich das so 100% unterzeichnen.
Aber ich glaube schon die Thematik, ja, gerade so ein Bonucci, ich weiß nicht, ob sie sich damit so einen Gefallen getan haben. Mhm. Weil ich glaube halt auch, dass die anderen drei im Moment besser sind. Also mich hat Bonucci jetzt noch nicht so überzeugt und ich glaube schon, dass es eklig wird dort in der Kabine und ja, wie ich gerade auch schon gesagt habe, ich glaube nicht, dass das absolute Herzblut von Bonucci, von Fofana ist, für Union Berlin zu spielen. Weil ich habe eher das Gefühl, es klappt nicht, ja, dann sind wir halt nächstes Jahr weg so ungefähr.
Und ich glaube, sie wollten Bonucci auch deshalb holen, sie wollten den großen Namen holen, nachdem das mit Isco im Winter nicht geklappt hat, haben sie sich gesagt, okay, diesen Sommer mit Champions League holen wir den großen Namen.
Könntest du absolut recht haben, ne, so, weil man muss jetzt mal einmal was machen, aber im Moment ist es nicht so aufgegangen.
Was macht das mit einer Mannschaft, wenn du 10-mal am Stück verlierst? Du bist ja nicht immer die schlechtere Mannschaft, aber irgendwann ist doch dann der Kopf da und sagt, ach Gott, jetzt wieder eine Flanke und wieder so ein Dreckstor kassiert und wir verlieren wieder.
Ja, ich glaube, wir haben da ja im letzten Jahr ja auch schon mal drüber gesprochen, ja. Weil ich glaube, wir haben nicht 10-mal am Stück verloren letztes Jahr, das war es so nicht, aber wir hatten ja schon echt auch eine lange Serie, wo wir nicht gewonnen haben oder immer wieder diese Nackenschläge bekommen haben und boah, es war einfach ein miserables Gefühl und du weißt einfach, der Ball wird einschlagen wieder bei dir. Also wir hatten ja letztes Jahr schon, glaube ich, extrem auch dieses Standardproblem. Das war ja irgendwo vergleichbar und du weißt einfach, der Ball kommt und der kommt auch einfach dann immer punktgenau und der Ball ist gleich wieder im Tor und du kommst da einfach nicht raus. Also das war echt eine Phase und ich glaube, Union Berlin ist jetzt gerade auch in der Phase und dann kommt ja auch diese Sachen auf, so jetzt, ja, jetzt spielst du ja in Bremen quasi und die haben ja nicht so einen guten Lauf. Also wenn du da jetzt nicht gewinnst, wo willst du denn dann sonst noch gewinnen? Aber wir reden immerhin von Werder Bremen im Heimspiel, die eigentlich seit ja immer eine geile Heimmannschaft sind. Ich finde auch immer noch, du redest irgendwie immer noch von Union Berlin. Das ist für mich immer noch nicht der Favorit, aber dieses Denken ist irgendwie jetzt da, dass sie ja eigentlich Favorit sein müssen, weil sie spielen ja Champions League.
Richtig.
Und das ist so ein bisschen gerade. Also, was ist deren DNA gerade? Wie sollen sie auftreten? Sind sie der Favorit oder sind sie nicht der Favorit und kommen über ihre Tugenden, die sie immer gebracht haben? Und das ist so ein bisschen, ja, hinkt gerade.
Wird Urs Fischer da gerade Opfer seiner guten Taten? Also, weil er natürlich Sensationelles mit diesem Club erreicht hat, hat ihn in die Bundesliga geführt, ins internationale Geschäft, Krön und dann natürlich in die Champions League. Und ja, jetzt 10 Stück am Stück verloren.
Ja, aber trotzdem ist doch ein super Trainer. Also er ist in der zweiten Liga bei denen mit angefangen und hat sie so brutal weiterentwickelt. Und deswegen ist er doch jetzt kein schlechter Trainer, nur weil er jetzt 10 Spiele verloren hat. Ja, diese 10 Spiele sind sehr, sehr ermüdend und zermürbend auch. Aber deswegen bleibt er doch ein richtig guter Trainer. Und ich glaube auch, dass sie jetzt noch weitermachen. Werden aber wahrscheinlich, wenn es jetzt so weitergeht, dann werden sie ihn auch entlassen. Und trotzdem ist es doch ein richtig, richtig guter, erfolgreicher Trainer. Nur die Geschichte war dann jetzt zu Ende erzählt vielleicht mal, beziehungsweise sind jetzt einfach am Maximum angekommen und vielleicht brauchen sie jetzt mal einen neuen Input, aber er wird schon in den nächsten Jahren wieder was Gutes finden und ich glaube auch, dass man da dann wieder seine gute Arbeit sehen wird, weil die hat er ja zweifelsohne gebracht und die sieht man ja auch in den Spielen jetzt. Also, wenn ich in Madrid in der 95. Minute erst verliere, dann bin ich nicht so eine blinde Truppe.
Nein, ich halte Urs Fischer wirklich für einen, also ich sag mal in der Bundesliga, Top 6, Top 7 Trainer, weil er wirklich ein Konzept hat, weil er auch eine angenehme Art in der Außendarstellung hat und wirklich ein guter Mann. Aber du lässt schon gerade durchblicken, Union Berlin ist eben nicht Freiburg oder Heidenheim. Also die Geduld wird nicht unendlich sein, trotz seiner Verdienste.
Ja, ist ja auch einfach, ja, ein Hauptstadtclub, muss man ja einfach sagen, ne? Also, das ist ja einfach ein ganz anderer Fokus und irgendwie fiebert man doch auch mit der Mannschaft anders mit, muss ich sagen. Also, ich glaube, es haben sich schon viele gewünscht im Sommer, dass sie jetzt auch in die Champions League einziehen und man sieht ja auch einfach, Olympiastadion ist voll, also voll in jedem Spiel, wenn sie in der Champions League spielen und es ist doch irgendwo was anderes, als wäre jetzt Freiburg in die Champions League eingezogen. Finde ich.
Was ist mit Köln, mit Steffen Baumgart? Der war auch mächtig angefressen auf seine Mannschaft beim Spiel in Leipzig, hatte zuvor das Derby gewonnen gegen Gladbach, aber auch beim ersten FC Köln ist es natürlich eine angespannte Saison, das muss man einfach mal sagen. Er hat wohl nach dem sehr, sehr schwierigen Start gesagt. Das wird Abstiegskampf bis zum letzten Tag.
Ja, das glaube ich auch. Aber ich finde jetzt nicht, dass Köln sich in den letzten 2 Jahren großartig verstärkt hat. Mhm. Auf dem Transfermarkt. Also ich finde schon immer eher, dass man Spieler verloren hat. Und wenn ich vor dieser Saison denke, Skiri und Hector zu verlieren. Und ja, ich glaube, Packer ist ein super linker Verteidiger, aber bisher halt auch nur in der zweiten Liga gewesen. Und ist dann also noch kein Jonas Hector. Und das ist dann schon auf Dauer irgendwann auch schwierig, weil wenn ich immer nur Qualität verliere und nicht unbedingt neu dazugewinne, ja, und die anderen Vereine weiter aufrüsten, dann kann es auf Dauer schon schwierig werden. Aber ja, Köln ist einfach ein geiler Club, da fiebert man mit. Und ich hoffe, dass sie weiter in der Bundesliga bleiben.
Mit Steffen Baumgart.
Ich sehe jetzt keinen Trainer, der jetzt besser ist, außer Friedhelm Funkel fängt nochmal wieder an. Nein, ich glaube, das ist schon ein Top-Top-Trainer. Also
ja.
Der hat schon immer über in Paderborn, in Köln, der holt schon wirklich das Maximum raus. Es kann sein, dass man irgendwann sagt, jetzt wollen wir wieder eine andere Art, jetzt wollen wir eine beruhigendere Art. Mhm. Das ist immer möglich so, ne? Das weiß man nicht, aber sie geben sich ja nicht kampflos auf, das kann man ja nicht sagen, aber in Leipzig zu verlieren, na klar, die Höhe ist natürlich schon extrem wieder, aber in Leipzig haben auch schon viele Mannschaften verloren.
Jetzt sicherlich kein unwichtiges Spiel mit den Kölnern, dann nach dem DFB-Pokal zu Hause gegen den FC Augsburg. Augsburg funktioniert mit dem neuen Trainer, mit Jes Torup, dem Dänen. Ein Wort noch zum FSV Mainz, Tabellenletzter, hätte ich so nicht gedacht, dass Mainz nach 9 Spieltagen mit 3 Punkten dort unten drin steht. Schwierig.
Ja, richtig. Ne? Ja, aber irgendwie, also liegt gar kein Fokus bei mir drauf, muss ich sagen. Nee, wirklich so.
Haben letzte Saison noch Borussia Dortmund die Meisterschaft vermiest.
Richtig, am letzten Spieltag.
Ja, ist wahrscheinlich, es scheint der Fußballgott irgendwie schwarz-gelbe Unterwäsche anzuhaben und sagt, okay, dafür büßt er jetzt in dieser Saison.
Ja, ist gut. Es ist komisch, ne? Also sie fahren keine Ergebnisse ein, aber auch irgendwie früher Mainz, geiler Verein, geile Mannschaft, finde ich jetzt gerade nicht mehr so. Also das Hurra-Fußball ist auch irgendwie verloren gegangen. Ja. Die sind halt einfach da und die spielen ihre Spiele und zurzeit verlieren sie halt ihre Spiele, aber irgendwie kräht auch kein Hahn danach.
Aber ich glaube, für Mainz wäre ein Abstieg auch extrem bitter. Und ich fand halt, sie haben mit Svensson schon dann den Turnaround geschafft und haben sich dann wieder so ein bisschen etabliert, aber gerade geht's dahin. Sie wollen nicht in die zweite Liga. Ich will noch ein bisschen mit dir über die zweite Liga sprechen. Zunächst mal, weil wir über die Trainer gesprochen haben. Jens Hertel in Braunschweig weg, letzte Woche entlassen worden. Ging auch nicht besonders lang. Die Liebe zwischen Eintracht Braunschweig und Jens Hertel, der in Rostock und Magdeburg gute Arbeit geleistet hatte. In Braunschweig durfte er nur 10 Spieltage ran. Oh, ich sag mal, für Eintracht Braunschweig wird's eine extrem schwierige Situation, weil der Abstand zu den Nicht-Abstiegsplätzen natürlich von einem Spieltag auf den nächsten immer mehr wächst.
Ja, es sind schon 7 Punkte, ne? Auf Rostock, okay, auf Schalke glaube ich noch ein paar weniger, aber auf Rostock 7 Punkte. Das sind schon 3 Siege, also das ist schon eine Hausnummer, wenn ich selbst erst 5 Punkte habe. Ja, ich habe jetzt viele Spiele von Braunschweig gesehen, weil ja auch einfach ja einer meiner besten Freunde mit Flo dort spielt. Dadurch gucke ich mir die Spiele halt an.
Der am Freitag getroffen hat.
Der endlich getroffen hat, hat mich sehr gefreut. Aber leider auch am Freitag muss man, also habe ich auch zu ihm gesagt, man muss leider sagen, ich glaube, wenn Düsseldorf, wenn es nochmal brenzlig geworden wäre, hätten sie nochmal einen Gang angezogen. Für mich waren sie chancenlos in dem Spiel. Gegen Elversberg waren sie schon chancenlos. Im Spiel davor waren sie gut gegen Paderborn. Aber verlierst halt dieses Spiel auch zu Hause. Und dann ist erstmal zwangsläufig halt, wenn ich nur 5 Punkte habe, dass dann nochmal probiert wird, einen neuen Trainer zu bringen, weil man sieht ja nicht diese Entwicklung, aber es wird verdammt schwer leider für Braunschweig. Jetzt das Derby, ja, ist nochmal ein Knackpunktspiel, ne? Also gewinne ich das gegen 96, dann bin ich wieder am Leben, definitiv. Aber wenn ich das auch noch verliere, dann ist schon düster.
96 will natürlich oben dran bleiben, nach der Niederlage auf Schalke. Brennen die sicherlich jetzt auch und spielen dazu auch noch zu Hause. Es spricht einiges für die 96er, auch wenn die Derbys ihre eigenen Gesetze haben, aber bei Braunschweig läuft es nun mal überhaupt nicht. Wie siehst du Schalke mit neuem Trainer? War das jetzt der Turnaround, den sie jetzt geschafft haben, oder war das nur so ein Strohfeuer, dieser Sieg gegen Hannover?
Ja, schwierig, was zu sagen. Ne? Also überzeugen mich noch nicht so, muss ich sagen. Überzeugen mich überhaupt nicht. Also das ist irgendwie so, ja, ich weiß auch nicht, wenn ich am 10. Spieler schon 4 Torhüter eingesetzt habe.
Krass, oder?
Wild, sag ich mal. Mhm. Also irgendwie, jetzt haben sie auch eine andere Systematik gespielt, habe ich gesehen. Ich bin mal gespannt, ne? Also ich glaube nicht, dass Schalke absteigen wird. Das glaube ich jetzt nicht, aber ich glaube aber um den Aufstieg werden sie auch nicht mitspielen.
Nee, das wird schwierig, weil der Abstand ist natürlich auch schon gehörig groß. Das sind 11 Punkte zum Relegationsplatz. Dort steht der Hamburger SV. Das habe ich mir am Samstagabend gegönnt, dieses wilde 3:3 zwischen Kaiserslautern und dem HSV. Das war beste Samstagabendunterhaltung, muss ich ja sagen.
Ja, gebe ich dir recht und guckt man auch gerne. Mhm. Muss ich wirklich sagen, diese, also Lautern sowieso ist ja einfach phänomenal. Guckt man immer gerne, gerade am Betze. Du nicht?
Na ja, ich habe also seit der Relegation so Lautern Spiele sind für mich immer schwierig. Gut. Erwisch mich auch immer leicht dabei, dass ich dann für den Gegner bin.
Ja, okay. Ja, ich fand es trotzdem interessant.
Ja, es war ein gutes Spiel. Ne, schöne Atmosphäre.
Eine Woche vorher schon gegen Düsseldorf. Ja. War schon ein geiles Spiel. Ja, aber Hamburg, trotzdem finde ich, sie sind gut. Also ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass Hamburg jetzt allen davon rennt, weil dafür sind die anderen auch auf dem Platz, aber Hamburg wird schon ein Wort um Aufstieg mitreden, also da bin ich mir sicher. Aber es wird ein harter Fight dieses Jahr, also Düsseldorf ist verdammt gut, St. Pauli ist richtig gut, Hertha wird auch noch in die Spur kommen, Hannover will ein Wörtchen mitreden, auch Kaiserslautern, glaube ich, wird ein Wörtchen mitreden, also das wird schon interessant und ich glaube, das drückt das Ergebnis auch aus. Und ja, wenn dem Torwart nicht dieser Patzer unterlaufen wäre, hätte Lautern das Spiel dort wahrscheinlich auch gewonnen, aber war ein geiles Spiel, also dafür gucke ich Fußball.
Ja, das muss man sagen und du fieberst natürlich mit deinem Ex-Trainer auch so ein bisschen mit. Dirk Schuster macht auch in dieser Saison gute Arbeit. Ich habe es neulich mit Sören Gonter besprochen, der hat natürlich jetzt auch mehr Alternativen und stellt klar nach Leistung auf und wer da in der Woche im Training keine Leistung bringt, spielt dann halt nicht und das erhöht natürlich auch die Qualität dann auf dem grünen Rasen. Das hat man gegen den HSV auch gesehen.
Ja, ich glaube, das ist ja dann so zwangsläufig. Also klar gibt es immer ein paar Ankerspieler, die schon gesetzter sind als andere und wo man dann vielleicht auch mal ein Auge zudrückt, wenn der in der Woche halt nicht so performt hat, weil man einfach weiß, der wird am Wochenende aber wieder performen. Aber ich glaube, es sind nicht 11 Spieler, bei denen es so läuft. Und ich finde, die haben einen richtig geilen Mix in der Mannschaft. Aber das finde ich, das war bei Dirk schon immer so, dass er seine Mannschaften sehr, sehr auf die Position, klares System aufbaut. Jeder weiß, was er zu tun hat und es passt einfach zu den Spielern, das System. Und das merkst du auch jetzt, also da war jetzt ja Ragnar Ache ausgefallen, ja, dann spielt Terrence Boyd wieder, weil er dran ist und er weiß direkt, wie er zu spielen hat, weil es einfach das System ist. Und sie haben schon eine richtig geile Truppe und richtig viel Qualität und nicht umsonst schießen sie gegen Düsseldorf und auch gegen den HSV 3 Tore. Mich wundert nur im Moment, dass sie so viele Gegentore kassieren, weil das ist eigentlich nicht Dirk Schuster Fußball, da steht dann oftmals die Null, aber das hat er jetzt ja auch schon im Interview gesagt, er würde ganz gerne mal wieder 1-0 gewinnen, aber ja, geile Truppe und geiler Fußball.
Ja, auf jeden Fall, wenn Lautern spielt, ist Spektakel angesagt in den letzten Wochen, das muss man einfach mal so sagen. Und ich glaube, den Fans beim FC St. Pauli war es zwischendurch nicht Spektakel genug, nur einige gepfiffen haben beim Spiel gegen den Karlsruher SC. Du bist noch ungeschlagen? Und trotzdem ist das zahlende Publikum am Millerntor unzufrieden. Und der Trainer Fabian Hürzler hat dann auch gesagt, ja, meine Mannschaft hat das gut gemacht, trotz der Pfiffe. Fand ich interessant. Am Ende, im Stile einer Spitzenmannschaft, schießen sie halt in der Nachspielzeit noch den Treffer und sind weiterhin das Maß der Dinge in der zweiten Bundesliga. Zu Recht.
Ja, zu Recht. Also finde ich einen ganz tollen Fußball, den sie spielen. Geht ja schon seit dem letzten Jahr so, also seitdem er quasi übernommen hat. Man hat ja letztes Jahr schon gedacht, schaffen sie den Aufstieg noch mit der Serie? Und ja, auch dieses Jahr, sie marschieren schon verdammt gut und die funktionieren alle. Und bin mal gespannt, wie weit der Weg gehen wird. Also ich glaube schon, dass sie ein großes Wort um den Aufstieg mitsprechen werden. Und ja, Paulina Bundesliga, boah, schon geil.
Und Düsseldorf? Düsseldorf schätze ich eben auch richtig stark ein. Gute Defensive am Start. Ich glaube, nach Pauli die zweitbeste Defensive zusammen mit Wiesbaden spielen eben auch überzeugend, liegen nur 2 Punkte hinter St. Pauli, haben die letzten Spiele dann auch gewonnen. Ja, du hast das Lautern-Spiel schon erwähnt, mit Spektakel 4 Tore geschossen, dann am Freitag gegen Braunschweig auch 4 Tore geschossen. Die sind momentan auch im Laufen.
Ja, finde ich auch. Und was sie ein bisschen auszeichnet, sie haben extrem viele Entscheiderspieler. Also ob man Ziolis hat, ob man Vermey hat, ob man Klaus hat, dann hat man einen Tanaka. Also da sind schon einige dabei, die Spiele entscheiden können. Und das merkt man im Moment auch. Ich glaube, sie haben sich brutal verstärkt, gerade mit Engelhardt und Vermey, das, was man im letzten Jahr, ich meine, du hast es selbst auch gesehen, bei Freiburg 2, was sie für Leistungen gebracht haben, Jamil Siebert bei Viktoria Köln, also da sieht man schon, dass gerade auch die dritte Liga viel Qualität hat und dass man dann auch in der zweiten Liga schon oben mitspielen kann. Eine richtig gute Truppe, richtig interessante Truppe. Ich finde einen geilen Move mit Emma Ioa, dass er jetzt links hinten spielt. Ich habe ja selbst mit ihm zusammengespielt und kann mich noch an einen Flügellauf erinnern, den er damals gegen Union Berlin gemacht hat, wo er auch von ganz hinten losgelaufen ist und vor dem Tor mit dem Ball quergelegt hat. Also da ist schon eine Wucht vorhanden. Zimmermann auf der rechten Seite. Also sie dürfen natürlich nicht zu viele Ausfälle haben, weil haben nicht den allergrößten Kader. Aber so, wie sie zurzeit spielen, jetzt natürlich mit der Kampagne, die sie gemacht haben und mit dem Spiel, dann haben sie natürlich nochmal richtig Fans hinter sich gewonnen und ich glaube schon, dass Düsseldorf in Heimspielen eine Macht ist und ja, in den Auswärtsspielen auch performen gerade, also das hat mich schon extrem überzeugt in den letzten Wochen und ich fand gerade am Freitagabend das Spiel, das war richtig gut gegen Braunschweig, also so einen angenockten Gegner so auszuschalten, das können auch nicht so viele und interessant.
Ja, diese Kampagne Fortuna für alle, dieses kostenlose Spiel gegen Kaiserslautern wird ja nicht das letzte in dieser Saison gewesen sein. Das ist sehr interessant und das beobachten natürlich alle Beteiligten mit großem Interesse, du sicherlich auch. Also bin da wirklich sehr gespannt, wie das weitergeht, also wie sich das trägt, wie sich das refinanziert. Ja, es ist spannend auf jeden Fall.
Ja, und auch ein guter Move, finde ich, weil in den letzten Jahren ist so ein bisschen Düsseldorf, finde ich, so zur grauen Maus geworden. Finde ist so meine Meinung so, man hat immer gedacht, ja, große Mannschaft, könnten vielleicht mitspielen, aber irgendwie hat man doch nicht so drauf geschaut, weil es waren immer 5, 6, 7 Mannschaften, die dann doch größer waren. Und damit haben sie jetzt mal so einen Move gemacht, der schon interessant ist und ja, ich meine, wie viel passen in ein Stadion rein? 50, 60.000? Also
50, glaube ich.
Ja, ist ja ein geiles Stadion. Also ja. Wir haben da selbst schon mal, oder ich habe das schon gespielt, du warst schon öfters mal vor Ort. Das macht ja schon immer Spaß da und wenn Düsseldorf diese Power wieder hinbekommt und Power geht schon viel von außen aus, dann kann da sich schon viel entstehen und dann kann Fortuna Düsseldorf auch wieder in die erste Bundesliga aufsteigen.
Das wird ihr Ziel sein. Die Ostclubs schwächeln momentan ein bisschen in der zweiten Liga, sowohl Magdeburg als auch Rostock. Das ist so ein Trend der letzten Wochen. Sind stark gestartet, aber jetzt sind so ein bisschen beide in Strauchen gekommen.
Rostock, ja, hat man aber eigentlich, finde ich, mit gerechnet, dass sie schon in der Region angesiedelt sein werden. Sie hatten halt einen super Saisonstart. Ja, zum Glück für sie jetzt gerade, muss man sagen, weil sonst wären sie wahrscheinlich ja in der Nähe von Braunschweig und von Osnabrück. Das ist noch ein gewisses Polster, was sie haben. Da muss man einfach um jeden Punkt kämpfen. Ich glaube, das wissen sie aber auch. Magdeburg bin ich überrascht von, weil ich habe echt gedacht, ja, ich gib's zu, ich habe gedacht, sie würden viel weiter oben mitspielen, weil sie ja schon so ein gewisses Alleinstellungsmerkmal hatten mit ihrem Spiel. Und ich finde, die Gegner nicht damit klarkamen, wie sie gespielt haben. Da glaube ich, ein bisschen der Knackpunkt war das Schalke-Spiel. Also wenn man zur Halbzeit gefühlt 5-0 führen muss und verliert das Spiel am Ende dann auf diese Art und Weise. Erst Hertha so geschlagen mit 6-4 war es, glaube ich. Dann auf Schalke spielt und ja, wirklich zur Halbzeit 5-0 führen muss und dann so verliert. Ich glaube, das tut weh. Und im Moment sind sie ein bisschen entziffert und holen keine Punkte mehr.
Ein Wort zum Schluss zu einer Mannschaft, die Weltruhm erobert hat oder Weltruhm hatte in den 70ern vor allen Dingen, dann auch nochmal in den 90er Jahren, Ajax Amsterdam.
Letzter
in den Niederlanden. Zum ersten Mal. Verrückt, oder?
Ja, unvorstellbar. Also ist genauso unvorstellbar, wie wenn Bayern München oder Real Madrid letzter wäre.
Das ist also, ich glaube schon, dass sie dort rauskommen irgendwie. Jetzt haben sie einen neuen Trainer, John van Schip ist dort neuer Coach. Aber da musst du dir mal überlegen. Also für mich ist Ajax Amsterdam das Aushängeschild des niederländischen Fußballs, auch aufgrund ihrer Nachwuchsschule. Und die niederländische Liga ist jetzt nicht die englische Premier League. Und dort Letzte zu sein, also da musst du schon ein bisschen was dazu tun.
Also finde ich auch einfach, kann man sich nicht vorstellen irgendwie. So wie das geht, ich glaube schon, dass sie es noch schaffen werden, aber international werden sie nächstes Jahr nicht spielen und ich find's einfach krass und
verrückt, echt verrückt. Natürlich wird dort über vieles diskutiert und nicht nur über Fußball, das ist auch klar, aber mit 5 Punkten, sie haben sicherlich noch 2 Spiele im Vorzug, aber trotzdem dort Letzter zu sein, PSV hat 30 Punkte, also 25 Punkte Abstand.
Gab es, glaube ich, auch noch nie.
Nee. Nee. Und ja, in Eindhoven haben sie 2-5 verloren. Ja. Paco, das hat Spaß gemacht. Ich wünsche weiterhin viel Spaß bei der Gartenarbeit. Ich kann dir leider keine sachdienlichen Hinweise geben, wie man eine Hecke schneidet. Ich habe in meinem Leben noch nie eine Hecke geschnitten. Ich hoffe, du machst das gut, holst anschließend den Nachbarn und fragst ihn, ob er damit zufrieden ist. Ist der Nachbar Ingolstadt-Fan? Ist er Schanzer-Fan?
Das weiß ich nicht.
Ich entnehme dem Ganzen, du hast dich mit deinem Nachbarn noch nicht so oft unterhalten, wie wir uns unterhalten haben.
Nee, definitiv nicht. Ich grüße mal lieb und ja, ist ein älterer Herr und wenn er das möchte, dann mache ich das natürlich auch.
Sensationell.
Das habe ich gelernt von meinen Eltern. Ne? Also das
sehr, sehr gut. Schon
machen und,
es gibt bestimmt bei YouTube auch irgendeinen Kurs, also wo man sich angucken kann, erstmal in der Theorie, wie man eine Hecke richtig schneidet. Irgendein Rudi Rübel wird das bei YouTube sicherlich vorführen und dann guck dir das mal 10 Minuten an und dann würde ich es in die Praxis umsetzen.
Nee, ich schneide jetzt einfach oben ab und dann passt es.
Aber wir nennen die Folge Heckenschneiden oder Gartenarbeit. Also ich werde mich für eins von beiden entscheiden. Wahrscheinlich Gartenarbeit. Gartenarbeit mit Paco Testroth. Wie gesagt, ich freue mich auf die nächsten Eindrücke von dir. Wir hören uns ja dann wahrscheinlich im November mal wieder, was du von der Gartenarbeit zu berichten hast. Man macht den Garten ja jetzt winterfest quasi.
Genau, deswegen muss ich es jetzt ja auch machen.
Sehr schön. Ich hoffe, es gibt von deiner Frau dann wenigstens die Kickernote 2.
So eine gute hatte ich ja schon seit Jahren nicht mehr.
Paco, vielen, vielen Dank. Bis bald, mein Lieber.
Bis bald, mein Lieber.
Das war das Rasengeflüster, der Fußball-Podcast. Danke fürs Zuhören. Abonniert uns bei Spotify, Apple Podcast und überall dort, wo es Podcasts gibt. Mehr auch im Netz unter rasengeflüster.de.